haben gerade im Abendmahl gefeiert, das Abendmahl gefeiert und haben deutlich gemacht, dass durch Jesus Christus wir neues Leben in uns tragen. Und das ist auch so. Und es geht noch viel tiefer. Es gibt eine Kernaussage Jesu Christi, die in Johannes 5 steht. Dort sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Lassen wir das uns ins Bewusstsein kommen. Völlig neues Leben schenkt Gott durch seinen Geist in uns hinein. Das geht sogar so weit, dass er Altes herausnimmt und das Neue hineinpflanzt. Und das geht noch weiter. Die Schrift sagt, dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und dieses Gericht wird jeden Menschen treffen, aber nicht die, die an Jesus Christus glauben, wie das Wort gerade gesagt hat. Die kommen nicht in das Gericht. Sie werden bei diesem jüngsten Tag sofort in das Reich Gottes als Kinder Gottes eingehen, am Gericht vorbei. Und die Tatsache, die darin steckt, in dem Wort Jesu, dieses neue Leben, das direkt beim Ende dieses Zeitalters im Reich Gott endet, beginnt jetzt in dir und ist jetzt da. Das in unser Bewusstsein zu bekommen, ist ein langer Prozess, der ein Leben lang dauert und wir ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Und genau das ist das Thema. Dieser Kampf und diese Auseinandersetzung des neuen Lebens in uns mit dem alten Leben, mit dem alten Adam, den wir mit uns rumschleppen, das bringt jeden Tag Spannungen. Und die können so heftig sein, wie wir in dem Video gesehen haben, dass wir daran zerbrechen. Wenn wir nicht da einen starken Helfer auch bei diesem Kampf an unserer Seite hätten, der Jesus Christus heißt. Dennoch werden wir jeden Tag mit dieser Spannung und dieser Auseinandersetzung konfrontiert. Jeden Tag, jeder, der sich ernsthaft damit beschäftigt, bekommt das zu spüren. Und dann taucht die Frage auf und deswegen das Thema, wie gehe ich denn im Leben, in meinem Alter mit dieser Spannung, mit diesem Spannungsfeld um, das ich letztendlich nicht beseitigen kann. Dieses Spannungsfeld wird erst dann zu Ende sein, wenn ich als Mensch die Augen schließe. So lange werden wir diesen Kampf kämpfen müssen. Und jetzt ist die Frage, lohnt sich das? Halte ich das aus? Geht das? Um dieser Frage nachzukommen, das war der Kern dieses Sonntags, haben wir dann angefangen zu recherchieren und festgestellt, das ist das grundsätzliche Problem der Christenheit seit 2000 Jahren. Und wir werden schon ein ganzes Stück gründlich recherchieren müssen, um da ein Stück weit Einblick zu bekommen, um das auch in den Griff zu bekommen, wenigstens halbwegs. Und sind dann auf die Idee gekommen, die Silke und ich, wir werden da zwei Sonntage für brauchen. Das heißt also, heute gibt es einen Teil über dieses Thema und den zweiten Teil am nächsten Sonntag. Es lohnt sich, weil wir gründlich, sehr gründlich recherchieren müssen, und zwar in diesem Buch der Bücher und nicht woanders, um die Verhältnisse klarzustellen, um dann da in diesem Spannungsfeld besser leben zu können. Wenn wir die Bibel, das Neue, besonders das Neue Testament, nach den Evangelien genau recherchieren, gibt es eine Mustergemeinde. Und diese Mustergemeinde, die eigentlich die genau die gleichen Verhältnisse widerspiegelt, die wir heute haben, ist die Gemeinde in Korinth. Paulus hat 4 Briefe an die Korinther geschrieben, wovon 2 Briefe uns überliefert sind in der Bibel. Und Korinth war eine, wir versuchen mal das zu übertragen aus heutiger Sicht, Korinth war eine Megastadt. Korinth war eine hochentwickelte Stadt, eine Hafenstadt, multikulturell mit vielen Menschen, hochmodern aufgebaut. Alles war möglich, alles war in dieser Gesellschaft war gängig, alles wurde erlaubt, alles wurde gemacht. Und das zog auch in die Gemeinde hinein, in die Gemeinde in Korinth. Und wenn wir diese Verhältnisse spiegeln, dann merken wir, es ist das Gleiche wie heute. Hochmodern, weit entwickelt, alles ist da, es ist irgendwo alles erlaubt, multikulturell, viele Menschen, demokratische Entwicklungen, alles ist ja möglich, jeder kann seine Meinung äußern. Alles das ist auch heute bei uns Realität und die war damals in Korinth auch Realität und auch in der Gemeinde und auch in unserer Gemeinde. Also finden wir in dieser Beschreibung des Paulus an die Korinther sehr gute Ansatzpunkte, um dieses Problemfeld mal genau aufzurollen. Wie Paulus mit diesem Problem umgeht und wie die Gemeinde in Korinth mit diesem Problem umgeht, das können wir nach heute übertragen, ziemlich genau 1:1. Und dann ist auch noch der Schreiber dieser Briefe an die Korinther, der Paulus. Der brennende Pharisäer Saulus, der gewandelt wurde durch Jesus Christus und seinen Glauben an Jesus Christus zum brennenden Apostel Jesu Christi. Der schreibt diesen Brief und der macht diese Auseinandersetzung. Das alles brauchen wir für den Hintergrund, um aufzurollen, was denn da wichtig ist, an Hintergrund, was wir brauchen, was wir haben müssen an Informationen, um mit unseren eigenen Problemen besser umgehen zu können. Ein Beispiel. Wenn ich ins Schwimmbad gehe, nehme ich eine Badehose mit und ein Handtuch und vielleicht noch Duschzeug. Wenn ich in die Eishalle zum Eislaufen gehe, nehme ich Schlittschuhe mit Knieschoner und warme Kleidung. Eigentlich jedem klar, oder? Wenn ich jetzt mit Schlittschuhen und warmer Kleidung, Knieschoner ins Schwimmbad gehe, werden die Leute seltsam gucken. Ich habe mich nicht schlau gemacht, was auf mich zukommt. Ich bin einfach, habe mich ausgerüstet und bin losmarschiert. Schlecht informiert. Im übertragenen Sinne ist das ein häufiges Spiel der Christen. Sie marschieren los und haben nicht genügend Informationen, was auf sie zukommt. Sie sind schlecht vorbereitet. Und das sollten wir vermeiden. Wir sollten vorab, bevor wir versuchen, irgendwelche Dinge aufzuschlüsseln und zu erklären, uns genau über die Hintergründe Gedanken machen. Und Paulus schreibt im Korintherbrief Kapitel 10, Vers 23, beschreibt dieses Spannungsfeld ziemlich genau. Denn die Korinther haben gesagt, was wir auch sagen, wenn wir durch Christus freigemacht sind, der alte Mensch ist getötet, der neue Mensch wohnt in uns und der alte Mensch, wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben. Allein aus dem Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Wir können auf der menschlichen Seite also nichts für unsere Erlösung tun. Wenn das wirklich so ist, dann ist das doch eigentlich egal, was ich als Mensch da noch tue. Wenn ich gar nichts tue, ist ja nicht schlimm. Und wenn ich was Falsches tue, ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Das zählt ja nicht, in Anführungsstrichen. Das ist grundsätzlich richtig, weil auf der menschlichen Seite hat nichts einen Wert für mein Glaubensleben und für das Reich Gottes. Das ist genau dieses Spannungsfeld. Kein Mensch wird sich ein Stück Heil erwirtschaften können, auch von seiner menschlichen Seite aus. Das ist diese Kernaussage der Reformation, die Rechtfertigung allein aus Glauben, aus Gnade, aus Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt, eure Leiber sind der heilige Tempel Gottes. Das heißt, unsere gottesferne menschliche Hülle ist der Raum, in dem der heilige Gott selbst wohnt durch den Heiligen Geist. Das ist genau dieses Spannungsfeld. Aber überlegen wir, halten wir dieses Bild, was Paulus da gebraucht, dieses Bild des Tempels mal genauer fest. Der Tempel, den Salomo gebaut hat vor 3000 Jahren in Jerusalem, der erste Tempel, das waren Steine, ein Mauerwerk, das haben die gebaut, genau nach Gottes Vorschriften. Und in diesen Tempel ist Gott tatsächlich eingezogen, leibhaftig. Gott wohnte in diesem Tempel. Das haben die Leute gesehen und gespürt. Durch Wind, durch Geist, durch Atmosphäre haben sie verspürt, Gott wohnt tatsächlich persönlich in diesem Tempel. Die Steine selber und der Tempel selber waren nicht heilig. Das waren irdische Güter. Nachdem sich das Volk in ihrem Herzen von Gott getrennt haben, wurden dieser Tempel zerstört, die Steine zerfallen zu Staub und Asche. Sie haben letztendlich für sich alleine keinen Wert. Und das können wir übertragen auf unseren Leib. Der ist nur die Hülle für das Gotteskind, für den Heiligen Geist. Wenn dieses neue Leben erlöst wird durch Jesus Christus und in das Reich Gottes geht, wird dieser Leib, dieser Körper zu Staub zerfallen. Er hat keinen Wert. Er wird nicht das die neue Welt sehen, unsere menschliche Seite. Sie wird zu Staub zerfallen. Trotzdem bleibt für die Zeit auf dieser Erde dieser Leib, diese Steine, die Hülle, in dem der heilige Gott wohnt. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wohnt der heilige Gott in uns. Ja, aber in einer sterblichen Hülle, wie in dem Tempel aus Stein. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir in unserem Leben damit zurechtkommen. Ein Dauerproblem. Das Spannungsfeld bleibt. Und die Frage ist, wie muss ich mich denn wirklich verhalten als Christ in meinem Umfeld, in meinem Leben? Was muss ich denn tun? Wie muss denn mein Verhaltensmuster aussehen? Es gibt keine Patentlösung. Es gibt auch kein Patentrezept. Das kann alle Facetten erreichen und ist ein Dauerproblem. Und wir werden uns immer wieder aufs Neue damit auseinandersetzen, wenn wir Situationen erfahren, wenn wir mit Menschen darüber reden und selber vielleicht auch solche Situationen erfahren, müssen wir neu nachdenken und neu uns darüber austauschen und darüber nachsinnen, wie wir mit der Situation umgehen. Es entstehen immer wieder neue Facetten. Jesus Christus sagt an einer Stelle, als ich gehungert habe, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich geheilt. Als ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht. Dann fragten ihn die Jünger, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich nackt gesehen? Wann haben wir dich im Gefängnis gesehen? Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das ist eigentlich die Verpflichtung eines jeden Christen, dem Nächsten absolut liebevoll, hilfsbedürftig und barmherzig zu begegnen. Ja, auch von unserer menschlichen Seite ist es quasi die Verpflichtung, meine Mitmenschen so anzunehmen und zu nehmen, wie Jesus ihn sieht, nämlich mit seinen liebenden Augen. Und ihn auch so zu behandeln, egal wie er uns begegnet. Auch mit unserer menschlichen Seite, obwohl das nach wie vor die Seite der Gottesferne bleibt und ich mir damit nichts verdienen kann. Das Gegenstück dazu, was gesagt wird, ebenso im Korintherbrief, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, schreibt Paulus, wenn du dein Leben opferst, um das Leben eines anderen Menschen zu retten und hast die Liebe nicht, nützt es dir nichts. Und jetzt haben wir ein Problem. Auf der einen Seite wird gesagt, du sollst alles geben für deinen Nächsten. Und auf der Seite wird gesagt, wenn du das tust und hast die Liebe nicht, kannst du das vergessen, das bringt dir nichts. Jetzt werden wir dieses Spannungsfeld ein Stück aufrollen müssen. Paulus sagt in 1. Korinther 10, ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt bei dem, was ihr tut, nicht nur an euch. Denkt vor allem an die anderen und daran, was für sie gut ist. Wir werden jeden Tag darüber nachdenken müssen, was wir tun und was gut ist. Und werden es immer wieder spiegeln und überprüfen müssen. Um das zu tun, muss ich beide Seiten gut pflegen. Beide Seiten. Als Mensch, von der menschlichen Seite, bin ich verpflichtet, meinen menschlichen Verpflichtungen nachzukommen, zu arbeiten und meine Familie zu ernähren und mein Leben aufzubauen und entsprechend weiterzuentwickeln, Bildung zu betreiben. Natürlich, obwohl ich weiß, dass alles, was ich mir auf der menschlichen Seite anschaffe, mein Haus, mein Boot, mein Auto, dass das alles keinen Wert haben wird am Ende. Es ist letztendlich nutzlos, das weiß ich. Trotzdem bin ich verpflichtet, das aufzubauen. Mich nicht faul in die Ecke zu legen und sagen, ich bin ein errettetes Kind Gottes, alles ist gut, ich komme mal in den Himmel, jetzt lasse ich mal die anderen für mich arbeiten. Übrigens ist uns das bewusst, wie weit das geht. Es gibt in unserer Gesellschaft leider immer häufiger sogenannte Sozialschmarotzer. So sagen wir dazu. Das sind Menschen, die unser Sozialsystem in Deutschland schamlos ausnutzen. Das sind nicht so viele, ja, nicht alle, ich weiß nicht wie viele. Es sind eine ganze Reihe, aber das ist eigentlich schlimm. Menschen, die dieses gut gemeinte Sozialsystem schamlos ausnutzen und faul in der Ecke sitzen und nichts tun, obwohl sie es könnten. Denen sei gesagt, auch von der menschlichen Seite her, das wird letztendlich alles das, was du von der menschlichen Seite her tust, ja keine Bedeutung haben. Dem sei gesagt, wer das so tut und so denkt, der bekommt ja von einem anderen, der dafür arbeitet und die Sozialleistung erwirtschaftet, das Geld, damit er leben kann. Wenn er dieses Geld, wo ein anderer für malochen muss und arbeiten muss, dafür benutzt und missbraucht, stiehlt er dem anderen die Arbeitszeit. Und das ist Diebstahl. Und die Gebote, die Jesus Christus nicht aufgehoben, sondern erfüllt hat, gelten. Das heißt, sie haben nicht die Gültigkeit verloren. Und damit verstößt er gegen die Gebote. Das ist ein Bewusstsein, was uns auch auf der menschlichen Seite bewusst sein sollten. Die Gebote sind gültig, aber sie haben keine Heilswirkung mehr. Jesus sagte, die Gebote gelten, immer noch. Aber die Heilswirkung liegt nicht mehr in ihnen, sondern liegt in der Person Jesu Christi. Sehen wir, wie weit dieses Spannungsfeld, wie weit das geht? Das ist die Seite, um die wir uns kümmern müssen, solange wir auf dieser Erde sind. Und wir werden uns auch um unsere Gesundheit kümmern müssen. Es hat keinen Zweck zu sagen, wenn ich krank bin, lege ich mich zu Hause hin, Gott will mich gesund machen. Nein, ich muss zum Arzt gehen, muss mich untersuchen lassen, muss sehen, dass ich geheilt werde. Natürlich. Aber auch diese Heilung wird letztendlich mich nicht viel weiterbringen. Ich werde irgendwann trotzdem sterben. Wir müssen diese Verhältnisse abwägen und wir sollten uns über unseren Zustand immer wieder neu bewusst und im Klaren werden. Auf der anderen Seite kann ich auch dieses neue Leben, was in mir wohnt und was eigentlich im Gegensatz zu dem alten Leben steht, und das ist dieser Kampf, dieses neue Leben muss ich genauso pflegen, sonst wird es tatsächlich erstickt. Es wäre beinahe so passiert in dem Video. Haben wir das genau gesehen? Die junge Frau, sie wäre tatsächlich fast daran zerbrochen. Ihr Glaube wäre gescheitert, wenn sie die Pistole abgedrückt hätte. Wir werden auf der anderen Seite genauso uns damit beschäftigen müssen, mit dem neuen Menschen. Und wir werden erleben, wenn wir uns mit diesem neuen Menschen beschäftigen, dass das immer interessanter wird. Und dass die Kraft, die da drin steckt, der Frieden und diese Liebe Gottes, dass die immer größer wird und immer mehr Raum in uns gewinnt und dass das immer gewaltiger wird. Aber dieses Schlachtfeld bleibt. Auf diesem Schlachtfeld werden wir kämpfen müssen, solange wir hier auf dieser Erde, auf dieser sündhaften Erde wandeln müssen. Manche Menschen sind so weit und sagen, ich habe so viel erlebt und ich habe so viel mitgemacht. Zu ihrem Schöpfer, mach mir die Augen zu, ich will ja endlich weg. Nachvollziehbar, wirklich nachvollziehbar. Aber auf diesem Schlachtfeld, wenn wir uns auf dieses Schlachtfeld besinnen und an beiden Seiten uns beschäftigen, werden wir merken, dass es auf diesem Schlachtfeld einen Stärkeren gibt. Gehen wir von diesem Schlachtfeld aus in das Schloss des Fürsten der Lüge, wenn wir da hineingehen, werden wir feststellen, das Schloss ist leer. Der ist längst tot. Was da draußen auf dem Schlachtfeld schon noch hantiert, sind seine Diener, die noch sehr aktiv sind und für ihn kämpfen. Er selber ist längst getötet. Gehen wir aber von dem Schlachtfeld aus in das Schloss Gottes, dann ist dieses Schloss gefüllt mit Leben. Die Türen sind weit, weit geöffnet und der Starke, das Lamm, dieser Jesus Christus, wird auf unserer Seite sein und wir können jederzeit in dieses Schloss und wieder auf dieses Schlachtfeld zurück gestärkt. Das sind die Verhältnisse. Aber diese Verhältnisse muss ich lernen. Ich muss bereit sein, mir das ins Bewusstsein zu holen und mir diesen Prozess in meinem Leben tatsächlich auch umzusetzen, dass ich tatsächlich mich mit diesem Spannungsfeld auseinandersetze und es nicht schönrede, sondern ganz im Gegenteil, dass ich mir die Verhältnisse klarlege und mir jeden Tag neu bewusst werde, in welchen Verhältnissen lebe ich denn? Mit meiner menschlichen Seite auf dieser sündhaften, gottesfernen Welt, die keinen Bestand haben wird. Und auf der anderen Seite bereits jetzt schon vom Gericht befreit zum ewigen Leben mit einer Kraft in mir, die alles, die überall stärker ist wie die sündhafte Welt um uns herum. So werden wir kämpfen müssen, aber wir werden immer siegen können, wenn wir es wollen. Wenn wir den starken Helfer immer wieder uns an die Seite holen und mit ihm gemeinsam den Kampf kämpfen, dann wird genau das passieren, was wir gesehen haben. Er wird auf einmal, und wir werden erstaunt sein, plötzlich diese Feinde auf der Seite zunichte zu Boden werfen und wir werden wieder aufstehen können. So wird das sein. Dieses Spannungsfeld, dieses tatsächliche Leben als Christ auf dieser Welt wird ein Spannungsfeld bleiben und wird von uns Kampf fordern. Dieser geniale Saulus, der zum genialen Apostel Paulus wurde, der macht das in seinen ganzen Briefen. Lesen wir die Briefe mal mit diesem Hintergrund, dann tun sich Welten auf. Es ist genau dieser Kampf, den Paulus immer wieder so beschreibt. Die Krönung eigentlich dieser Briefe ist der Galaterbrief. Die Galaterchristen in Galatien, die Christen in der Gemeinde, da waren auch Judenchristen bei, haben gesagt, wir glauben an Gott und wir haben neues Leben. Super. Und jetzt ist dieses alte Gesetz von Mose, die Beschneidung, das setzen wir jetzt nach oben drauf und das ist unser Glaube noch viel besser. Und da sagt Paulus, was wollt ihr? Die Freiheit, die ihr geschenkt bekommen habt, zwängt ihr wieder in neue Ketten rein. Die Beschneidung hat keine Bedeutung. Im neuen Bund. Der alte Bund ist aufgehoben. Ihr braucht keine Beschneidung. Ganz im Gegenteil. Sie wird euch mehr schaden als nützen. Denn ihr meint dann auf der menschlichen Seite etwas für Gott getan zu haben, was überhaupt keinen Wert hat. Und ihr verschiebt die Verhältnisse. Christus hat euch frei gemacht. Zur Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Missbraucht diese Freiheit nicht, um wieder hinten herum über die Gesetzeswerke wieder neue Zwangsjacke in euch anzuziehen. Er braucht fast 6 Kapitel im Galaterbrief, um die Gemeinde darauf aufmerksam zu machen. Das ist der falsche Ansatz. Das ist gefährlich. Wenn ihr euch in diese Schiene hineinbegibt, ganz schnell auf einmal seid ihr auf einer religiösen Seite und diese religiöse Seite wird euch knechten. Sie wird euch letztendlich die Freiheit wieder rauben. Achtet darauf. Paulus geht immer wieder darauf an. Und wie gesagt, dieses Spannungsfeld hat viele Facetten. Und wir werden nächsten Sonntag noch ein paar weitere Spannungsfelder uns anschauen müssen, in denen wir alle stecken und mit denen wir lernen müssen, vielleicht besser umzugehen. Amen.